Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von TAF 180 Ask Professor Frank. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von TAF 180. Heute möchte ich mit euch über die aktuelle Arbeitsplatz- und Arbeitsmarktsituation in Deutschland sprechen. Allenthalben sehen wir von einem Jobwunder respektive von einer relativ niedrigen Arbeitslosenquote und einer quasi Vollbeschäftigung. Jeder Mittelständische, jeder Großkunde, jedes Großunternehmen weiß mittlerweile, dass es sehr schwierig ist, Mitarbeiter zu finden und noch schwieriger ist, Mitarbeiter zu halten. Ich möchte in dieser Episode mit euch darüber diskutieren und Denkimpulse geben, wie schwierig dies zum einen für jeden einzelnen Unternehmer in Deutschland ist und wie sich die aktuelle Politik auf die reale Arbeitssituation für Unternehmer, aber auch Beschäftigte auswirkt. Das Thema Arbeit, Arbeitszeitkampf, Lohn etc. pp. Ist immer schon in der Bundesrepublik Deutschland ein Kampfgebiet und ein Kampfbereich zwischen Sozialismus, Sozialisten, Sozialdemokraten und konservativen Kräften. Bereits durch die vergangenen Jahrhunderte hinweg hat es in diesem Bereich starke Friktionen, Reibungen und Kämpfe gegeben. Aktuell ist es jedoch so, dass sich in der Bundesrepublik Deutschland eine Situation abzeichnet, die zunehmend dazu führt, dass eine reguläre Arbeit für viele mittelständische Unternehmen, aber auch für große Unternehmen nicht mehr abbildbar und durchführbar ist. Und ich möchte anhand des heutigen Podcasts darauf hinweisen, was das in der Realität bedeutet. Kleine Unternehmen, nehmen wir vielleicht Unternehmen in der Größe von 0 bis 5 Mitarbeitern, sind oftmals Unternehmen, in denen der oder die Firmengründerin aus einer eigenen beruflichen Expertise kommt. Als Beispiel möchte ich hier anfügen den Dachdecker, den freiberuflichen Maurer, die Friseurin und unter Umständen noch den oder die Näherin. Die Idee eines Kleinunternehmens ist es, die eigene Kapazität der möglichen Arbeit auszuskalieren in ein größeres wirtschaftliches und damit einhergehendes monetäres Volumen, in dem die eigene überdurchschnittliche Qualifikation und Expertise mit mehreren Mitarbeiterinnen ausgeweitet werden kann. Das heißt, in der alten Tradition in Deutschland, in der Handelstradition und in der Tradition der Handwerkskasten gab es das traditionelle Bild des Meisters, des Gesellen und des Helfers. Dieses gesamte Bild wurde im Laufe der Zeit aufgeweicht, so dass es heutzutage in vielen Bereichen, zum Beispiel im Kfz-Gewerbe, nicht mehr notwendig ist, einen Meisterbrief zu machen, respektive auch Therapeuten haben heute nicht mehr die Verpflichtung, unter Experten einen gewissen Zeitraum zu arbeiten. Das mag zum einen gut sein, aber auf der anderen Seite birgt dieses Vorgehen auch massive Nachteile. So ist es zum Beispiel so, dass Therapeuten, die genau nach der Ausbildung sich beruflich niederlassen können, unter Umständen einen wichtigen Anteil ihrer beruflichen Kompetenz nicht erwerben, nämlich die Supervisionszeit, in der sie in Echtzeitarbeit unter der Supervision einer erfahrenen Fachkraft supervidiert werden in ihrer praktischen Tätigkeit und unter Umständen auch erkannt wird, an welchen Bereichen es noch Schwierigkeiten gibt, in fachlicher Hinsicht, in organisatorischer Hinsicht oder aber ganz wichtig, in menschlicher Hinsicht. Und in den kommenden Minuten möchte ich, obwohl ich auch Luft- und Raumfahrttechniker bin und Ihnen das gleiche Beispiel auch erläutern könnte, im Bereich, wie gesagt, der deutschen traditionellen Zunft des Meisters, Gesellen und Helfers, der in der Tat nicht minder wichtig ist wie der Meister, in den kommenden Minuten möchte ich Ihnen das beispielhaft erklären an der Therapie, in der ich mich nunmehr seit knapp 30 Jahren beruflich bewege und mit der ich mich in der Tat seit knapp 30 Jahren beschäftige. Wir haben in dem Bereich immer öfters mit Menschen zu tun, die fachlich ausgebildet sind, die in der Organisation primär im Bereich der Tätigkeit, aber auch sekundär, das heißt Berichte, Organisation, Kommunikation mit zuweisenden Ärzten, mit Eltern, mit Müttern, mit Angehörigen, mit Arbeitgebern etc. pp. Nicht gut genug, respektive gar nicht ausgebildet sind. Sekundäre Organisation heißt aber auch Buchführung, Rechnungsführung, wirtschaftliche Expertise des Unternehmens, wie zum Beispiel Miete, Kosten, Ausgaben und solche Dinge wie, ganz wichtig, die Steuerlast und die Steuerbearbeitung. Diese Dinge wie die primäre und sekundäre Organisation sind wichtig genug, aber auf was ich heute eingehen möchte, ist vor allen Dingen die menschliche, die Persönlichkeit, die Reife, mit Menschen umzugehen oder aber sogar die Gefahr, mit Menschen umzugehen. Und ich möchte darauf hinweisen, Sie hören mit Sicherheit jeden Tag sehr viele Dinge, aber das, was ich Ihnen jetzt sage, haben Sie mit Sicherheit noch nicht ganz so oft gehört, denn der Staat weiß, dass er in diesem Bereich große Defizite hat und er vermeidet es, mit Ihnen darüber zu sprechen, respektive wahr zu kommunizieren, was das in der Realität bedeutet. Wenn wir Menschen im Bereich der sozialen und sozialpsychologischen und pflegerischen Tätigkeit haben, dann müssen Sie wissen, dass ein Arzt ungefähr 12 Jahre seines Lebens damit verbringt, fachliche, operative, primär, sekundär Organisationen zu lernen und leider wenig menschliche Kompetenz. Aber durch die Zeit, die über die 12 Jahre, in denen ein Arzt zum einen im Studium und danach in einem Krankenhaus arbeitet, ist es mit höchster Wahrscheinlichkeit so, dass mögliche Auffälligkeiten in der Persönlichkeitsstruktur in dieser Organisation auffallen und die Person dann entweder reflektiert, kritisiert, entwickelt oder aus dem System herausgenommen werden kann. Genau dieser Aspekt fällt bei den Ausbildungsberufen, respektive bei den vielen und in der Vielzahl mittlerweile nicht mehr übersehbaren Berufen im Gesundheits- und Sozialwesen aus. Oftmals sind diese Berufe von kurzer Ausbildungsdauer. Vor kurzem habe ich mit einem jungen Mann gesprochen, der gesagt hat, er hat nun auch eine Ausbildung abgeschlossen. Auf meine Frage hin, wie lange diese Ausbildung gedauert hat, antwortete mir dieser junge Mensch, dass er diese Ausbildung zum Rettungssanitäter in 6 Monaten abgeschlossen hat. Angefangen von der Tatsache, dass eine 6-monatige Ausbildung zum Rettungsassistenten keine vollwertige Ausbildung ist, ist das Allerwichtigste an der Sache aber, dass die Person menschliche Kompetenzen wie Fürsorge und allfällige charakterliche Schwächen nicht abgegriffen bekommt. Und so sehen wir es zum Beispiel bei manch einem Vorstellungsgespräch heutzutage, dass Menschen uns zum Beispiel mit vollkommen wirren und unqualifizierten Frage und Aussagen gegenübertreten, die im Grunde genommen einen tiefen negativen Einblick in ihre persönliche Struktur geben. Ich möchte Ihnen als Beispiel sagen, dass ich vor kurzem ein Vorstellungsgespräch hatte, in der ein Mitarbeiter oder respektive ein Bewerber mir in wenigen Sekunden oder Minuten, in denen ich ihn kannte, davon erzählt hat, wie er am liebsten einen Menschen umbringen würde. Und wir können uns jetzt darüber unterhalten, ob er das ernst meinte oder, und das ist ein anderes Thema, auf das ich heute in diesem Podcast nicht eingehen möchte, oder ob er dies gesagt hat, weil er wusste, dass diese inkompetente Antwort und ihn in seiner Persönlichkeit sehr stark ins negative Licht rückende Aussage von einer allfälligen und allmöglichen Einstellung entfernen würde. Aber allein die Tatsache, dass es Menschen gibt, die, wenn sie in den Nachrichten oder im Internet nachgucken, hunderte Menschen in Altersheimen umgebracht haben, respektive hunderte Kinder in Kindertagesstätten malträtiert haben, geschlagen haben oder auch körperlich und sexuell verletzt haben, zeigt ihnen, dass meine Aussage, dass es die Sekundärausbildung gibt, die primäre Ausbildung, aber im Sinne der beruflichen Kaste und der beruflichen Ausbildung in der Vergangenheit, Meister, Geselle, Helfer, dass wir einen wichtigen Aspekt, nämlich den des Gesellen, herausgenommen haben. Und ich mag die Aussage verwenden, dass wir auf die Ebene des Gesellens keine ausschließlich positive Antwort gefunden haben. Ich möchte natürlich hierzu auch sagen, dass ich natürlich nicht den vielen tausend Menschen, die mit einer anderen Qualifikation in den Beruf hineinkommen, ihre Kompetenz, ihre menschliche Empathie absprechen möchte. Ganz im Gegenteil, es gibt Menschen, die keine Berufsträger sind, die aber eine oftmals sehr viel bessere mögliche Empathie für die Belange eines Menschen haben und diese dann auch tagtäglich in ihrer Arbeit umsetzen. Aber wir müssen dringend auch auf diese Menschen schauen, die ohne Qualifikation in Lehrerpositionen kommen, die eigene persönliche Probleme haben im Bereich, wenn sie Kinder beschulen, die Kinder in ihrer psychischen Entwicklung malträtieren, indem sie ihnen negatives Feedback geben und so weiter und so fort, bis hin zum Rettungsassistenten, der unter Umständen seine eigene Frustration an den Belangen eines hilflosen Menschen auslässt. Ich glaube, jeder, der diesen Podcast hört, weiß, dass es negative Energie gibt. Und auch wenn Sie vielleicht im ersten Moment denken, dass das, was ich Ihnen hier heute kommuniziere, vielleicht nicht relevant ist und vielleicht auch in der Anzahl nicht wichtig ist, denn es gibt überall Personen und Strukturen, die außen vorfallen, dann möchte ich trotzdem darauf hinweisen, dass es diese Energie gibt und dass wir jeden einzelnen Menschen, der mit anderen Menschen konfrontiert wird, vor solchen Strukturen schützen müssen. Und genau das ist der Aspekt, den ich in der aktuellen Diskussion vermisse. Der andere Aspekt ist der, dass die Belastung für, und jetzt komme ich zur Minute 1 unseres heutigen Podcasts, dass ich vermisse, dass der Mittelständler, nämlich der, der die Verantwortung für 4 bis 5 Mitarbeiter übernimmt, als Kleinunternehmer aktuell in der Diskussion vollkommen allein gelassen wird. Ein Kleinunternehmer wie eine Friseurin, Friseur, ein Dachdecker oder eine Dachdeckerin geht mit gutem Glauben in die wirtschaftliche Prosperität, die Verantwortung ein, Material, Verträge und andere Dinge zu kaufen und die Verantwortung dafür zu übernehmen, im guten Glauben, dass er Mitarbeiter finden kann, mit denen er dieses Volumen bearbeiten kann. Aktuell ist es jedoch so, dass ich in vielen Bereichen, auch in der Ergotherapie, in der ich die meisten Mitarbeiter rekrutiere, so ist, dass Mitarbeiter schmunzelnd und sehr selbstbewusst auf uns zukommen und sagen, Wir bewegen uns momentan in einem Arbeitnehmermarkt und wir können uns eigentlich aussuchen, mit und für wen wir arbeiten. Davon abgesehen, dass dieses Denken tendenziell kurzfristig ist und es relativ schnell zu Änderungen in diesem Bereich kommen kann, ist es aber auch so, dass es für denjenigen, der unternehmerische Verantwortung übernommen hat, sehr schwierig bis unmöglich ist, hier zu steuern, respektive Führungsaufgaben zu übernehmen. Und ich möchte ausdrücklich darauf hinweisen, dass es hierbei nicht nur um den Stundenlohn, den Verdienst etc. pp. Andere Vergütungen oder in der Wirtschaftswissenschaft remunerative Aspekte geht, sondern ich möchte auch dazu verweisen, dass es auch darum geht, wie Umgang mit Miteinandern, Organisationskultur, Entwicklungsmöglichkeiten, Freiheitsgrad und die Einbettung in die eigene reale tägliche Lebenssituation. Jeder Mensch weiß, dass Gehalt und Vergütung wichtig ist, aber ich glaube, auch jeder Mensch weiß, dass Geld der eine Aspekt ist, aber halt nur ein Aspekt. Jetzt ist es aber so, dass relativ viele der Aspekte, die ich Ihnen gerade aufgezeigt habe, weiche Faktoren sind und Führungskräfte und Firmeneigentümer respektive Eigentümer von kleinen Unternehmen. Ich rede hier also vornehmlich von kleinen Unternehmen, denn ab einer Größe von 50 Mitarbeitern, also sprich mittleren Unternehmen, verändert sich natürlich die Organisationsstruktur hin zu viel mehr Möglichkeiten, gewisse Aufgaben auszulagern. Und bei Großunternehmen entwickelt sich natürlich noch einmal eine ganz andere Struktur. Aber bei kleinen Unternehmen ist es natürlich so, dass jedes Wegfallen von weichen Faktoren, wie zum Beispiel dem Faktor, ich habe Lust, jeden Morgen zur Arbeit zu gehen, unmerklich und sofort auf den Eigentümer des Unternehmens zurückschlägt. Das heißt, wenn ein Mitarbeiter zum Beispiel sagt, er hat die Lust verloren zu arbeiten, weil er gerne nun Urlaub machen möchte, der Jahresurlaub zu Ende ist, aber Juli und August noch gute Monate sind, in denen er gerne verreisen möchte, dann kann ein Arbeitnehmer ohne weiteres zum Arzt gehen und dafür Sorge tragen, dass er nicht mehr arbeiten muss. Ein Arbeitgeber in einem kleinen Unternehmen hat diese Möglichkeiten aufgrund seiner wirtschaftlichen Einspannung, Verantwortung und Struktur, sowohl intrinsisch wie extrinsisch, denn sonst hätte er dieses Unternehmen ja nicht gegründet, diese Möglichkeit nicht. Zudem kommt der Faktor, dass der Mitarbeiter, der sich nun krank schreiben lässt, keinerlei Verpflichtungen hat und vom Unternehmer auch in keinerlei Hinsicht zur Rechenschaft gezogen werden kann. Ich möchte an dieser Stelle dieses Thema nicht weiter ausweiten, aber Sie können sich ungefähr denken, was dies in der Realität dann wirklich bedeutet. Dies bedeutet nämlich zum einen, dass die volle Belastung des Unternehmens und des unternehmerischen Risikos zum Schaden des Kleinunternehmers führt und ausdrücklich, falls nun die Kritik aufkommt, dass der Unternehmer ja genug verdient, möchte ich darauf hinweisen, dass ein Kleinunternehmer im Grunde genommen nicht so viel verdient wie ein mittleres Unternehmen und dass die Regularien eines Kleinunternehmens oder die arbeitsrechtlichen Regularien für ein großes Unternehmen mit über 500 Mitarbeitern respektive 50.000 Mitarbeitern, wie wir sie ja in Deutschland auch zu Genüge haben, nicht sinnstimmend sind und nicht in der Realität für den Kleinunternehmer abbildbar sind. Das hat aber zum Folge am Ende, dass der Kleinunternehmer quasi vielleicht sogar die größere Last zu tragen hat und es hat zum anderen dann die Auswirkung, dass auf der einen Seite Kleinunternehmen immer mehr aufpassen, Mitarbeiter einzustellen und auf der anderen Seite, dass immer mehr Menschen keine selbstständige Arbeit mehr ausführen wollen, weil sie wissen, dass dieses Bild der selbstständigen Arbeit in der Bundesrepublik Deutschland zu einem großen Hemmschuh für Sie persönlich werden kann. Und ich glaube, dass dies ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, den wir momentan gerade in der aktuellen Diskussion vergessen. Denn ich glaube, dass dies ein ganz wichtiger Aspekt ist, der Menschen beeindruckt und limitiert und der am Ende auch die Wirtschaft erheblich in Schwanken bringen kann. Ja, das ist an dieser Stelle einmal ein Denkimpuls für Sie zum Thema Arbeit, Arbeitnehmer und die Psyche und die psychologische Herausforderung, Menschen in Arbeit zu bringen und in Arbeit zu halten. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir Ihre Rückmeldung, Ihr Feedback, respektive Ihre Lösungen für diese Herausforderung schreiben, in die Kommentare schreiben oder das Gespräch in anderweitiger Form mit uns suchen, wenn Sie vielleicht selber in dieser Situation sind und wenn wir Sie im Rahmen eines Führungskräfteseminars oder eines Führungsethics, Work Turnaround Turntables mit Ihnen diskutieren dürfen. In diesem Sinne verbleibe ich mit herzlichen Grüßen, Ihr Professor Dr. Thomas Alexander Frank, und freue mich, Sie hoffentlich bald möglichst persönlich kennenlernen zu dürfen.